Es ist also wirklich, als wenn ein Haus plötzlich lichterloh brennt, dann kommt die Feuerwehr, löscht das Haus und es bleiben Glutnester. Und diese Glutnester, das ist die chronische Entzündungsreaktion, die nicht mit erhöhten Adrenalin, sondern mit erhöhten Cortisolwerten einhergeht, weil die Feuerwehr versucht zu löschen und zu löschen und zu löschen und schafft es einfach nicht. Die Glutnester sind zu tief und zu stark und bleiben am Brennen. Und genau so passiert es auch im Immunsystem. Es bleibt am Brennen. Und dieser ständige Schwelbrand, kann man wirklich so sagen, der ist natürlich schädlich. Der vernichtet auf Dauer von innen her. Und da gibt es ganz viele Faktoren, die diesen Schwelbrand in Gang halten. Aber, wie gesagt, Cortisol ist ein Stresshormon. Vor allen Dingen ist es der ständige und der schwellige Stress. Und jetzt der große Bogen zu den Kühen.
Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker. Erhalte Tipps und Impulse auf deinem Weg zu mehr älteren Kühen. Denn sie sind die Grundlage für mehr Gewinn und mehr Lebensqualität. Für dich und dein gesamtes Hofteam. Christian Völkner, der Gründer vom Club der alten Kühe, ist dein Pfadfinder auf deinem Weg zu gesünderen Kühen. Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's!
Bei besonders seltenen oder heftigen Krankheitsgeschehen in einer Herde wird sie gerne von Hoftierärzten um Rat gefragt. Bei so einem Fall mit vielen heftigen Euterentzündungen auf einem 400-Kuh-Betrieb durfte ich ihr bei der Spurensuche über die Schulter schauen. Sie hat sich den Betrieb umfassend angeschaut. Die Silage, die Stallgebäude, die Liegeboxen, die Vakuumpumpe, Melkarbeit, den Medikamenteneinsatz, die Milchdaten und auch das Tierverhalten. Sie war bereits öfter zu zahlreichen Themen rund um die Eutergesundheit im Podcast und nicht selten habe ich zum Telefon gegriffen und sie angerufen, wenn sich bei mir eine Wissenslücke in Sachen Eutergesundheit oder auch Mikrobiologie auftat. Zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme im April 2023 haben ca. 100 Teilnehmer an den Kuhverstand-Webinaren mit ihr teilgenommen. Die Themen waren S. aureus, S. uberis und Mikroorganismen. Was uns beide eint, wir sind beide Systemdenker. Systemdenker stellen sich unter anderem folgende Fragen. Was gehört noch dazu? Was hat Einfluss auf das Geschehen? Wie funktioniert dieses oder jenes System? Und auch heute werden wir uns ein System anschauen, das alltägliche System der Entzündung. Oder anders gefragt, was ist eine Entzündung und wann macht eigentlich Entzündungshemmer Sinn? Kurzer Disclaimer, dieser Podcast ist natürlich keine tierärztliche Beratung. Wir sprechen hier über unsere Erfahrungen und unseren aktuellen Wissensstand. Danke, dass ich schon so viel lernen durfte von dir und herzlich willkommen im Interview, Birgit Schwagerig.
Ja, hallo an alle.
Ja, wir haben ja schon einiges erlebt zusammen und du warst ja auch bei Kuhverstand ziemlich früh mit dabei, einer meiner ersten Webinarreferenten. Und wir sind immer mal wieder auf das Thema Entzündung gekommen. Und dann dachte ich, das müssen wir jetzt mal aufgreifen und so ein bisschen mal so verdeutlichen, ja, was ist eigentlich eine Entzündung? Welchen Zweck hat die?
Eine Entzündung ist eine Abwehrreaktion des Körpers auf einen Störfaktor. Und man kann das grob in zwei Komplexe teilen. Einmal die akute, zeitlich und lokal begrenzte Entzündung. Klassiker wäre, das Tier verletzt sich. Die Wunde wird mit Bakterien infiziert. Das bleibt in der Regel nicht aus. Die Bakterien versuchen, in den Körper einzudringen, schaden dem Gewebe, auf das sie treffen und wollen dann auch weiter schaden oder weiter eindringen. Und der Körper wehrt sich dagegen, bringt seine eigene Armee in Stellung, sprich das Immunsystem, und hat dann im Grunde genommen vier große Komplexe, mit denen er die Verteidigung beginnt. Das ist einmal, das Gewebe schwillt an, es wird heiß, es wird rot, also es ist stärker durchblutet. Und ja, das ist klar, die Funktionsweise des Gewebes ist auch eingeschränkt. Das sind die vier großen Pfeiler einer Entzündung. Rötung, Schwellung, Schmerz, Funktionseinschränkung.
Ich habe sogar noch ein weiteres gefunden in meiner Recherche und das ist die Hitze.
Und die Hitze, natürlich, ja.
Und der Funktionsverlust ist ja eigentlich das Schlimmste, ne? Oder das, was als Letztes kommt, oder kann man das so sagen?
Also der Funktionsverlust ergibt sich ja bei Verletzungen schon durch die Verletzung selbst häufig. Die Entzündung setzt dem aber in der Regel noch eins drauf, dadurch, dass es eben, wir wiederholen nochmal, rot, heiß, geschwollen, und schmerzhaft ist. Dadurch wird der Körper gezwungen, diese Stelle zu schonen und gibt dem Immunsystem dadurch auch die Ruhe und die Möglichkeit, erst dort gezielt einzugreifen mit voller Kraft, ohne dass das Immunsystem bei seiner Arbeit gestört wird. Und dann wird die ganze Sache dort an Ort und Stelle, sage ich jetzt mal so, bekämpft und letztendlich bereinigt. Wenn alles gut geht, dann ist nach 1-2 Wochen der Prozess abgeschlossen und die Entzündung ist abgeklungen und die Verletzung ist geheilt. Das wäre so die klassische lokale Entzündung. Das ist aber eigentlich nicht unser Thema, würde ich sagen. Unser Thema ist eher die systemische Entzündung, die man nicht so sieht, die nicht so lokal begrenzt ist, die nicht so zeitlich begrenzt ist, sondern eher eine chronische Verlaufsform hat oder eine an- und abschwellende Form, also wie so eine Amplitude.
Da war so ein Beispiel in der Recherche. Ich glaube, so eine Bauchspeichelentzündung, also es gibt so Entzündungen im Körper, da hat man dann so ein bisschen Bauchschmerzen. Man kriegt gar nicht mit, dass man eine Entzündung hat, so als Mensch sozusagen, ne? So.
Ja, das ist das Problem, dass viele systemische Entzündungen im ersten Moment nicht genau differenzierbar, bestimmbar sind, weil sie so unspezifisch sind. Grob gesagt, Mensch und Tier fühlen sich unwohl, können das aber nicht genau lokalisieren. Also da ist nicht direkt am Bein eine Wunde, wo man sagt, ah, das da tut weh, sondern es ist so ein allgemeines Unwohlsein und so eine ein Verlust der Fitness, der Leistungsfähigkeit, eine Art Unlust, eine Art Depression. Das kann sich in vielfältiger Weise äußern, weil es eben nicht eine spezielle Lokalität betrifft, sondern den ganzen Körper in der Regel.
Ja, wie machen wir weiter mit dem Thema?
Ich würde sagen, wir werden uns jetzt auf die systemische Entzündung einschießen, weil die lokale Entzündung ist jetzt keine Diskussion wert. Also das kennt jeder, das kann jeder nachvollziehen.
Das ist ja oft auch im Namen, Amtitis merkt man das gleich, Mastitis, wo das ist, ne? Oder Metritis oder Dermatitis. Titis steht ja immer für die Entzündung, außer bei der Phlegmone. Da wird ja nicht Titis gesagt am Ende, ne?
Und bei der Pneumonie auch nicht. Das heißt also auch nicht, Lungenentzündung heißt nicht Pneumonitis, sondern Pneumonie.
Ja, komisch eigentlich. Aber meistens erkennt man da schon die Örtlichkeit dann, ne?
Genau, auch das sind ja letztendlich lokale Entzündungen. Die sind auf ein bestimmtes Organ beschränkt, ne? Und der Name der Entzündung sagt mir dann eben auch, in welchem Organ gerade eine Entzündung stattfindet. Das ist ja meistens auch lokal, also lokal sowieso, aber auch zeitlich eingegrenzt. Also eine Mastitis wird auch irgendwann vorbei sein. Auch eine Pankreatitis der Bauchspeicheldrüse, also geht irgendwann vorbei. Auch eine Pneumonie ist irgendwann begrenzt, ne? Und der Ausgang kann so oder so sein, aber das sind alles eher keine chronischen Sachen. Die chronische Entzündung betrifft eben kein einzelnes Organ, sondern sie betrifft, nochmal gesagt, den ganzen Körper.
Also das siehst du auch in den Milchkuhherden, dass das vorkommt.
Jeder sieht die Mastitis und weiß, aha, da kann ich jetzt direkt für das Euter was tun, damit die Entzündung direkt im Euter zurückgedrängt wird, abgebaut wird, dass das Euter wieder heilt. Man vergisst aber, dass einzelne Organentzündungen oft mit einer systemischen Entzündung im Hintergrund erst entstanden sind. Das heißt, die Ursache ist nicht die Entzündung des Euters durch, sagen wir jetzt mal, das Eindringen von bestimmten Bakterien wie Streptococcus uberis. Klar, der ist letztendlich der Vollender des ganzen Geschehens, aber er ist nicht die eigentliche Ursache. Die Ursache ist häufig die systemische Grunderkrankung, die systemische Entzündung der gesamten Kuh, die erst das Euter angreifbar macht. So wie vielleicht auch die Leber angegriffen wird oder vielleicht auch die Bauchspeicheldrüse, nur das sehen wir nicht. Beim Euter sehen wir es. Da haben wir eben immer die entsprechenden Marker vor Augen. Wir sehen die Milch, wir merken den Schmerz am Euter und so weiter. Wir wissen eigentlich nicht, was im gesamten Körper der Kuh vor sich geht. Dazu müssten wir schon das Blut untersuchen. Und dann werden wir meistens auch gewahr, dass die ganze Kuh eigentlich entzündet ist und nicht nur das Euter. Man kann natürlich jetzt schön nach Huhn und Ei fragen, war es das Euter, was zu einer Gesamtentzündungsreaktion geführt hat oder war es die Gesamtentzündungsreaktion, die zu einer Euterentzündung geführt hat? Das lässt sich manchmal nicht so eindeutig trennen. Aber Fakt ist, dass man über gezielte Messungen des Blutes, also insbesondere Bestimmung des Blutbildes, des Differentialblutbildes, häufig noch nicht entstandene Mastitiden schon vor ihrer Entstehung sozusagen vorhersagen kann. Der sogenannte Zell-Dix basiert darauf, dass man also weiße Blutkörperchen differenziert und feststellt, eine Kuh, die schnell mal eine Mastitis entwickelt oder wo wir eigentlich voraussagen können, dass sie eine Mastitis entwickeln wird, hat vorher schon Veränderungen im Blutbild in Richtung einer Entzündungsreaktion. Es ist also eine althergebrachte, aber fehlerhafte Einschätzung, dass Kühe eine Mastitis nur durch den Einfluss von schädlichen Bakterien von außen erleiden. Vielmehr sind sie eigentlich schon vorher krank. Das wissen wir bloß nicht. Da müssen wir einfach mal in die andere Richtung denken.
Das ist halt auch das, was ich mit diesem systemischen Denken meine. Klar, der Erreger spielt eine Rolle. Und man kann auch sagen, ohne den Erreger wäre es nicht dazu gekommen. Aber wenn die Kuh könnte ja auch sagen, was kratzt mich jetzt der kleine Uberriskeim? So, das spüle ich wieder so weg oder reagiere nicht so krass drauf, ne?
Genau. So. Es ist ja grundsätzlich so, dass in unserer Umgebung, also in unserer, wie auch der Kühe und aller sonstigen Lebewesen, eine unfassbar hohe Zahl an Mikroorganismen rumkreiselt, die bei weitem nicht alle nur gut sind, sondern in ganz vielen steckt ein Erkrankungspotenzial. Also die können auch alle mal krankmachend sein. Sie machen es in der Regel aber nicht, weil wir sie nicht lassen, weil unser Immunsystem das nicht zulässt, weil unsere Grundimmunität durch eine eben Nicht-Entzündung, eine Nicht-Entzündungsreaktion, dass wir also uns ganz normal und gesund sind, ohne erhöhte Entzündungswerte, weil das Immunsystem unter diesen Bedingungen alle diese Keime sofort abweist. So, die haben also keine Chance. Man kann das vielleicht so verstehen, einer, der AIDS hat, hat diese Grundimmunität eben nicht mehr. Das ist genauso wie bei einem, der grundsätzlich eine erhöhte Entzündungsreaktion hat. Also ob das nur Kuh oder Mensch ist, ist völlig egal. Aber der ist für diese Keime, die im Regelfall abgewehrt werden, angreifbar. Und dann erst werden die Keime zu Krankheitserregern. Sie sind also wirklich nur die Vollender des Werkes.
Ja, okay. Ja, spannend. Okay, das bedeutet also, dass wir hier so eine systemischen, teilweise da so Entzündungssachen haben, die in der gesamten Kuh schwelen.
Ja, manchmal. Man kann sagen schwelen, ja, richtig.
Ja. Und da ist ja die Frage jetzt für den praktischen Landwirt, ja, der jetzt weniger kranke Tiere haben möchte, ne? Was tun, ne? So. Also was kommt denn dabei? Also was kann er denn jetzt mitnehmen von diesem Wissen? Okay, so ist das mit den Entzündungen.
Also ein Punkt wäre zum Beispiel Stress. Stress weiß jeder ungefähr, was damit gemeint ist. Stress führt zu einer Ausschüttung von Stresshormonen. Und ich denke mal, die Hormone Adrenalin und Cortison sind bekannt als Stresshormone. Nur ist es so, Adrenalin ist, wie soll ich mal sagen, das ist ein Brandbeschleuniger. Jeder weiß das, wenn er einen Fast-Verkehrsunfall hinter sich gebracht hat, dann spürt man ganz deutlich die Wirkung von Adrenalin. Ja, man ist also für Minuten regelrecht ausgenockt, weil sämtliche Energiereserven des Körpers auf einmal aktiviert werden.
Ich war fast am Einschlafen um 3:30, sprang mir ein Reh vors Auto. So, danach war ich aber wach. So.
Genau, das Adrenalin hat dich also nachhaltig, also zumindest für eine halbe Stunde geweckt.
Ja.
Das ist also das richtig schlimme Feuer, was plötzlich ausbricht. Cortison dagegen oder Cortisol ist eher der Löschtrupp, der dafür sorgt, dass diese akute Sache dann auch wieder abgebaut wird, dass das Adrenalin nicht so seine volle Wirkung erzielen kann, zumindest nicht auf lange Sicht, weil das wäre tödlich. Also wenn man ständig unter Adrenalin stehen würde, wäre man in kurzer Zeit verbrannt. So, und das Cortisol ist eher so der Löschtrupp. Aber, muss man jetzt dazu sagen, wenn der Löschtrupp immer wieder kommt, dann bleiben Glutnester. Es ist also wirklich, als wenn ein Haus plötzlich lichterloh brennt, dann kommt die Feuerwehr, löscht das Haus und es bleiben Glutnester. Und diese Glutnester, das ist die chronische Entzündungsreaktion, die nicht mit erhöhten Adrenalin, sondern mit erhöhten Cortisolwerten einhergeht. Weil die Feuerwehr versucht zu löschen und zu löschen und zu löschen und schafft es einfach nicht. Die Glutnester sind zu tief und zu stark und bleiben am Brennen. Und genau so passiert es auch im Immunsystem. Es bleibt am Brennen. Und dieser ständige Schwelbrand, kann man wirklich so sagen. Der ist natürlich schädlich. Der vernichtet auf Dauer von innen her. Und da gibt es ganz viele Faktoren, die diesen Schwelbrand in Gang halten. Aber, wie gesagt, Cortisol ist ein Stresshormon. Vor allen Dingen ist es der ständige unterschwellige Stress. Und jetzt der große Bogen zu den Kühen. Überbelegung. Überbelegung versteht immer erstmal kein Mensch. Wieso? Was soll der Kuh dann daran schon wehtun? Wenn sie sich mal nicht hinlegen kann, dann legt sie sich eben wann anders hin. Es ist einfach so, dass das Cortisol ausgeschüttet wird. Und zwar stets und ständig. Sie versucht ständig, diesen Schwelbrand in ihrem Inneren zu löschen, der da sagt, ich weiß nicht so genau, ob ich mich hinlegen kann, wenn ich müde bin. Da liegt jetzt gerade die Bosskuh auf meinem Platz. Dieser Stress, dieser soziale Stress, dieser Haltungsstress führt dazu, dass das Immunsystem der Kuh, und das muss man jetzt eins zu eins mal sagen, wenn dieser Schwelbrand arbeitet, ist fürs Immunsystem nicht genug Energie da. Also sagen wir mal andersrum, das Immunsystem reagiert auf der einen Seite überzogen, auf der anderen nicht gut genug. Ja, es versucht also genauso wie die Feuerwehr immerzu irgendwas zu machen, wird aber nicht wirklich Erfolg haben. Und das ist genau der Punkt, an dem die Kuh dann irgendeine akute Erkrankung, eine Itis, eine akute Entzündung eines Organs, gerne des Euters, erleidet, weil eben das Immunsystem unter dieser ständigen Schwelbrandlöschung nicht normal arbeiten kann.
Ja, okay. Ja, gut, das hast du schön bildlich dargestellt. Also ich habe mal einen Podcast aufgenommen, den werde ich mal verlinken, der ist schon länger her. Da haben sie in Kanada einen Versuch gemacht und haben zwei Gruppen gehalten und die eine Gruppe haben sie Maximum Stress gefahren, so zu unterschiedlichen Zeiten gefüttert und solche Dinge, wo du dich eigentlich an den Kopf fährst, warum macht man sowas? Aber da haben sie dann auch belegen können, dass das eine Katastrophe ist für die ganze Futteraufnahme und für das ganze Tier. So. Und dabei kam dann so ein bisschen raus, they don't like to live in an unproductive world. Also sie leben nicht gerne in einer unvorhersehbaren Welt, sondern immer schön vorhersehbar, Stress, möglichst stressfrei.
Ja, ja, da gibt es zahlreiche Versuche. Also das ist jetzt keine neue Erkenntnis der Wissenschaft, das ist nicht sensationell, dass chronischer Stress zu einem chronischen Versagen des Immunsystems führt, in alle Richtungen, also Überreaktion wie Unterreaktion oder sagen wir einfach mal Fehlreaktion, und dass damit natürlich sämtlichen Infektionskrankheiten vor allen Dingen auch Vorschub geleistet wird, das ist ganz klar. Ne? Wer in Urlaub fährt, der kennt das Phänomen, neue Umgebung, man muss sich anpassen, der Körper erleidet erstmal Stress, zack, kaum ist man angekommen, wird man krank. Ne? Gerne ein Schnupfen, eine Grippe oder ein Durchfall. So, das geht den Kühen aber genauso. Wenn die auf dem Transport waren und irgendwo neu eingestellt werden, sich erstmal neu orientieren müssen. Und im Gegensatz zu uns wissen sie noch nicht mal, was eigentlich los ist. Ja? Wir haben ja immer noch unser bewusstes Handeln dabei. Und wir wissen zumindest, was passiert. Die Kühe wissen das gar nicht. Die werden da einfach so reingeschubst, sage ich mal. Na klar, werden natürlich die zugekauften Kühe als erste krank. Und wenn da eine von den Kühen ein paar Mykoplasmen bei sich hat, weil sie die schon aus Kindheitstagen in ihrer Lunge mitschleppt, dann kann die der Auslöser eine Mykoplasmose sein. Und dann passiert natürlich auch im Reich der Mikroorganismen etwas, ja, wie soll ich mal sagen, Gefährliches. Das Reich kommuniziert ja mit unserem Immunsystem. Die sind ja irgendwo auch ganz eng miteinander verwandt. Dann fangen auch die Mikroorganismen oder das ganze Mikrobiom verändert sich in dem Sinne, da gibt es eine reich gedeckte Tafel und wir fangen jetzt mal an, uns richtig bösartig zu vermehren und zwar nicht nur bösartig im Sinne von viel, sondern auch im Sinne von bösartig im Sinne der Qualität. Und dann werden aus vorher vielleicht nicht so wirklich schlimmen Mykoplasmen, wird dann ein Mykoplasmenstamm, der auch die nicht gestressten und gesunden Tiere, die im Stall schon stehen, angreift. Also durch Stress kann man eine akute, bösartige Infektionskrankheit indizieren. Man verändert also auch das Mikrobiom über Stress. Und das passiert nicht nur in der Außenwelt, sondern auch im Darm. Und ganz bekannt ist sicherlich bei Menschen, das gibt es natürlich auch bei Schweinen und auch bei Rindern in ähnlicher Form, die Cholera. Man fragt sich ja immer, wieso bricht denn die Cholera jetzt schon wieder aus? Wo kommt die denn so plötzlich her in so einem Erdbebenherd oder wo irgendwo Überschwemmungen waren oder so? Wo kommen die denn her, die Bakterien? Nein, die waren ja schon da. Aber sie reagieren darauf, dass die Organismen, also Menschen, Tiere und so weiter, in der Situation extrem gestresst sind und sie fangen sofort an, sich übermäßig zu vermehren. Und genau in dieser Phase fangen sie auch erst an, Toxin zu bilden. Und dann werden aus eigentlich wirklich harmlosen Vibrio cholerae plötzlich die echten Choleraerreger, die ein Tier, einen Menschen nach dem anderen dahin raffen. Ja? Also Stress löst nicht nur bei dem betroffenen Organismus, Makroorganismus, sondern auch im umgebenden Mikrobiom eine Reaktion aus.
Umgebendes Mikrobiom, was meinst du denn damit?
Damit meine ich eben die Summe aller Bakterien, Mikroorganismen, also dazu gehören natürlich auch Pilze und Hefen, die in der Umgebung eines Tieres leben und die durch die veränderte Immunitätslage des Tieres sich entsprechend anpassen, sich stärker vermehren und unter dieser Vermehrung eben auch eine Veränderung der krankmachenden Wirkung erfahren, wie ich das eben an der Cholera erklärt habe. Oder man könnte es eben bei der Kuh etwas dichter dran mit den Mykoplasmen so erklären. Also das Mikrobiom reagiert auf den Stress der Kuh. Natürlich gibt es ja gerne das oder in der Regel das Bindeglied Darm, weil der Stress sich auch direkt auf die Zusammensetzung des Darmmikrobioms auswirkt. Also unter Stress werden ganz andere Bakterien im Darm gefördert und gepusht, als wenn der Organismus ausgeglichen wird. Also die reagieren sofort auf die Stresshormone, das muss man so ganz klar sagen. Ne? Also bestimmte Kandidaten warten eigentlich nur darauf, dass der Cortisolspiegel steigt und dann fangen sie zum Beispiel an, vermehrt irgendwelche Fette zu produzieren, irgendwelche Vorstufen des Cholesterins, irgendwelche Toxine und so weiter und so fort.
Ja. Was sagst du denn zu dem Spruch, gesunder Darm macht Doktor arm?
Ja, stimmt.
Okay. Ja. Ich habe auch bei Wikipedia mal reingeguckt. Zitat Wikipedia. Botenstoffe des Immunsystems bewirken dabei eine Erweiterung der Blutgefäße, sodass das Entzündungsgebiet stärker durchblutet wird. Außerdem werden die Gefäße durchlässiger für den Austritt von Blutplasma und Immunzellen ins Gewebe. Also es hat ja alles einen Sinn. Und da habe ich mich aber schon gefragt, wenn ich jetzt Entzündungshemmer einsetze, wenn doch die Entzündungsreaktion den Sinn hat, das alles zu reparieren und ich bremse das jetzt aus, ist das denn nicht verkehrt? So.
Ja, das scheint also widersprüchlich zu sein. Einerseits ist die Entzündung ein Vorgang, um eine akute Störung zu beseitigen. Ja, das Problem ist nur, wenn diese Störung nicht zu beseitigen geht. Wenn das also ein, wie ich schon sagte, ein chronisches Ding, ein Schwelfeuer wird. Ja, es ist richtig, ein gerade aufgeflammtes Feuer, ne, die Küche brennt, ne, die Ente im Ofen hat sich entzündet, die Küche brennt. Ich komme mit meiner Feuerwehr und lösche die Küche. Hinterher sieht es zwar dann ziemlich wüst aus und ich muss mal ordentlich aufräumen, ne, das nennt man dann Eiter. Das muss alles abgebaut und weggeräumt werden. Es muss also nochmal gründlich aufgeräumt werden. Aber das Ding ist erledigt. Die Sache ist gelöscht. Der Brand ist gelöscht und man kann dann aufräumen und reparieren und die Küche wiederherstellen und alles ist wie vorher und gut. Wenn aber die Küchenverkleidung irgendwie weiter aus Styropor oder anderen Sachen besteht, die zwar im ersten Moment schwer entflammbar, im zweiten Moment aber auch schwer löschbar sind, dann brennt sie weiter und weiter, dann frisst sie sich ins nächste Zimmer durch, dann geht der Brand ins nächste Stockwerk, dann sind da vielleicht noch wieder irgendwelche Materialien, die weiter brennen und die Feuerwehr löscht und löscht und löscht und es nimmt kein Ende. Am Ende ist das ganze Haus zerstört. Also eine Entzündung kann so ausgehen, dass einfach die entzündete Stelle repariert wird. Sie kann aber auch so ausgehen, dass der ganze Körper, das ganze Haus zerstört wird dadurch.
Ja. Und dann geht es darum, diese Entzündungsreaktion rechtzeitig zu stoppen und dafür diese Entzündungshemmer.
Genau, also einen Entzündungshemmer sollte man jetzt nicht unbedingt einsetzen, wenn irgendwo eine kleine lokale Verletzung ist oder wenn jetzt ein Schnupfen, eine Erkältung, vielleicht sogar leichte Entzündung des Euters sind jetzt nicht unbedingt Entzündungshemmer behandlungspflichtig. Da sollte man den Körper einfach erst mal selber arbeiten lassen. Bei Sachen, die jetzt nicht zum Schwelbrand führen, schafft der Körper das auch. Wenn aber Und das ist natürlich die Frage, die der Hoftierarzt abwägen muss. Wenn aber die Sache droht, chronisch zu werden, wenn es also in den Schwelbrand übergeht, dann muss man Entzündungshemmer einsetzen, sonst brennt das Haus ab.
Hm. Ja. Das ist natürlich, könnte ich mir vorstellen, eine Herausforderung, den Punkt zu treffen. Was ist es, ne? Aber das müssen wir auch nicht machen hier. Und das ist ja auch eine Einzelfallgeschichte, dann das zu entscheiden. Gibt es noch etwas, was du dazu sagen möchtest oder mitgeben möchtest?
Ja, wir haben ja jetzt die Ursachen der Entzündung noch nicht wirklich umfassend besprochen. Also Stress, haben wir jetzt rausgestellt, ist ein wesentlicher Faktor für chronische Entzündungen. Aber da hängen ja auch noch ein paar andere Sachen mit drin, die zu Entzündung führen. Wobei das alles miteinander verwoben und gekoppelt ist. Es ist eben das System Tier im noch größeren System Mikrobiom. So muss man das verstehen. Und man kann nicht das Euter losgelöst vom Gesamtkörper sehen oder die Leber oder das Hautmikrobiom. Das gehört ja alles zusammen. Und das Immunsystem ist da genau in der Mitte. So ist als ein weiterer wichtiger Stressfaktor für die Kuh auf jeden Fall, in Klammern für den Menschen auch, das Darmmikrobiom, man soll bitte nicht Flora sagen, wie schon erwähnt, sehr eng verzahnt. Und da geht es auch im Wesentlichen um die Freisetzung von Endotoxinen. Dürfte vielleicht auch schon mal jeder gehört haben, gerade E. coli und andere sogenannte gramnegative Darmbakterien haben in ihrer Zellhülle diese Lipopolysaccharide sitzen. Das ist sozusagen, das ist ihre Zellhülle. Und die lösen eine sehr starke Entzündungsreaktion aus. Mit Recht, weil im Blut dürfen die nicht auftauchen. Im Blut führen sie zu einer Sepsis, die innerhalb von Stunden tödlich sein kann.
Blutvergiftungssepsis, ne?
Ja. Genau, Blutvergiftung ist Sepsis. So, weiß jeder, ist eine schlimme Sache, muss sofort behandelt werden, sonst tot. Ist bei der Kuh nicht anders. Deswegen reagiert der Körper, also das Immunsystem, auf Bestandteile dieser Sepsiserreger besonders stark. Und das sind nun mal ihre Zellhüllenbestandteile, diese Lipopolysaccharide gleich Endotoxine. Das heißt, wenn im Darm was schiefläuft und zum Beispiel bei zu viel Stärkefütterung, die im Pansen nicht adäquat verdaut wird, eben zu viel Stärke, unverdaute Stärke auch im Dickdarm ankommt. Da wohnen die E. coli, Colon, Darm, ne? Dickdarm. So. Dann vermehren sich die E. coli, die sehr gerne diese Stärke fressen, übermäßig. Und jetzt kommt es wieder, das Mikrobiom wird dann wieder beeinflusst. Das heißt, wenn die Colis nur eine richtig große Menge erreicht haben, sterben sie einerseits ab, klar. Auch eine kleine Bakterie hat nur eine endliche Lebenszeit. Sie sterben dann auch irgendwann ab, weil die zuerst sehr reichliche Nahrung plötzlich knapp wird, weil sie einfach zu viele sind. Und dann sind Endotoxine da. Die ganzen Hüllen der Bakterien bleiben dann irgendwie mal übrig. Und das hat unter anderem zur Folge, dass der Darm leider etwas durchlässig wird. Das sogenannte Leaky Gut-Syndrom entsteht dann. Also bestimmte Stoffe der Bakterien fressen Löcher im Darm und vor allen Dingen auch in die Schleimschicht. Und die Endotoxine selber gehen auch an die Darmschleimhaut. Und beides zusammen löst eine starke Stressreaktion des Körpers aus. Also Stress ist nicht nur, ich sag mal, psychosozial bedingt oder vielleicht auch physikalisch. Temperatur kann zum Beispiel auch Stress sein, wenn es zu heiß ist. Diese Endotoxine, die durch eine entgleiste Darmflora entstehen, sind auch ein ganz starker Stressfaktor, insbesondere für die Kühe.
Jetzt hast du wieder Darmflora gesagt.
Ich soll das nicht sagen. Nein, Darmmikrobiom. Ich verbessere mich.
Was hast du gegen den Begriff Flora?
Flora bezieht sich auf Pflanzen und Mikroorganismen sind keine Pflanzen.
Ah,
das ist falsch.
Daher, ja. Wie fassen wir denn das jetzt nochmal zusammen zum Mitnehmen? Take-home-Message.
Also grundsätzlich die Stressfaktoren. Was verursacht Stress? Einerseits verursacht eine unangepasste Fütterung Stress über die Bildung von Endotoxinen durch Kolibakterien im Darm. Zweitens psychosozialer Stress durch Tierhandel, also Wechsel des Stalls, durch zu hohe Belegungsdichte, zu wenige Liegeflächen, Vermischung von Gruppen, die sich nicht kennen, Haltungsstress. Dann im Weiteren natürlich Stress, auch durch Menschen. Sämtliche Faktoren, die dem Tier Angst machen, lösen natürlich Stress aus. Hitze. Das Wort Hitzestress kennt ja auch jeder, ne? Hitze ist für Kühe insbesondere ein Stressfaktor. Dann gibt es auch den Stressfaktor Luft. Kühe als Steppentiere und mit kleiner Lunge ausgestattet wollen doch sehr saubere und frische Luft immer haben. Und in Ställen herrscht oft das Gegenteil. Also sowohl die Chemikalien, wie zum Beispiel Ammoniak, die sich in so einer Luft ansammeln, als auch Staubpartikel und hohe Luftfeuchtigkeit stellen für die Kühe Stress dar und führen auch zu einer Entzündungsreaktion, zu einer generalisierten.
Ja, kommt sehr auf den Stall an, ne? Da gibt es ja auch solche und solche.
Genau. Ja. Aber nur um die Faktoren zu erläutern, die letztendlich zu einer Entzündungsreaktion führen, würde ich sagen, vielleicht noch Wassermangel. Ist natürlich eben irgendwo mit der Fütterung auch verwandt, ist ein Stressfaktor. Also ein Faktor, der die Entzündungsreaktion auf jeden Fall pusht. Was gerne außer Acht gelassen wird, es gibt natürlich auch eine genetische Disposition für Stressreaktionen, für Entzündungsreaktionen. Man weiß das vom Schwein viel besser, da gibt es ja den Halotan-Test, der sozusagen raussucht, welche Schweine auf Stressfaktoren stärker oder eben nicht so stark reagieren und dann wird entsprechend weitergezüchtet. Sowas kenne ich bei der Kuh leider nicht. Das heißt also, wie man so schön sagt, das Nervenkostüm einer hochleistenden Kuh ist oftmals etwas sensibel. Sie sind nicht so stressresistent wie ein rotbuntes Zweinutzungsrind. Also eine genetische Disposition führt auch zu einer höheren Stressanfälligkeit, also zu einer niedrigeren Belastbarkeit, sage ich mal. Das wiederum auch zu einer Entzündungsreaktion führt. So, und dann gibt es natürlich noch einen Faktor, und da spielt die Genetik ja auch ganz stark mit rein. Das ist der sogenannte Ping-Pong-Effekt, vom Menschen her bekannt. Kühe, die einen hohen Stoffumsatz haben, aufgrund einer hohen Leistung, werden natürlich, wenn sie die Leistung gerade nicht bringen, auch sehr schnell Fett ansetzen. Und dieses Fett setzen sie dann im Bauchraum an. Also das ist dann das innere Bauchfett, sage ich jetzt mal. Nicht das, was irgendwo auf dem Rücken aufliegt oder irgendwo an der Keule klebt, sondern das, was innen im Bauchraum ist. Das sogenannte braune reaktive Fett. Und dieses Fettgewebe produziert selber Stresshormone, feuert immer wieder die Entzündungsreaktion an. Das braune Fett, was im Bauchraum sitzt, gilt übrigens auch für den Menschen, ist ein ständiger Unterhalter des Schwelbrandes. Ständige Entzündungsreaktion, unterschwellige Entzündungsreaktion. Die wird nochmal verstärkt, wenn dieses braune Fett abgebaut wird. Also bei unseren Kühen eben nach der Kalbung, das bekannte Problem mit dem Energiedefizit, ist ein ganz starker Pusher für die Entzündungsreaktion. Darf man nicht vergessen. So, ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Faktoren zumindest für die Kuh zusammengetragen.
Ja, danke dir. Mein Ziel mit dem Podcast war es auch ein bisschen dieses Systemdenken zu pushen, ne? Dass man auch die Sachen in den Zusammenhängen lernt anzuschauen. Und ich hoffe, das ist uns gelungen. Gerne Feedback zu dem Podcast hier heute auch an mich oder an Birgit könnt ihr gerne geben. Einfach eine E-Mail an christian@kuhverstand.de. Toll, dass du dich zur Verfügung gestellt hast und dir noch einen guten Tag und tschüss.
Und eine entspannte Zeit für alle.
Genau, sehr gut.
Ja. Jo. Tschüss.
Es gibt eine neue kleine Kategorie am Ende vom Podcast und zwar Neues aus dem Club. Und da starte ich jetzt direkt mit dir rein und berichte kurz, was es so Neues gibt. Erstmal zur Info, Birgit Schwagerig war hier und da auch schon mal im Club und sie wird sicherlich nicht das letzte Mal dort gewesen sein. Am 16. August 2023 kommt Kruno Ilakovac in den Club und dort geht es um die Fruchtbarkeit. Da werden wir mit ihm da in die Diskussion einsteigen über die Fruchtbarkeit unserer Kühe. Und am 6. September 2023 geht es dann auch wieder weiter mit dem Stammtisch Rinderzucht. In letzter Zeit wurde auch viel im Club diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht, unter anderem über Haarausfall bei Kälbern, Brix-Werte in der Kälbermilch, welche Refraktometer sind sinnvoll zum Messen, Geräte zum Futterproben trocknen und auch Kuhmatratzen für Hochboxen, Reinigung von Euterlappen und auch aktuelle Strohpreise in den verschiedenen Region. Möchtest du auch Teil dieser Plattform werden, Teil von dem Club werden, dann kannst du dich gerne informieren und anmelden unter kuhverstand.de/club. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genieß das Leben. Dein Christian Völkner.
Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de. Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen.